Christus, der Fußball-Podcast.
Frag mich das nochmal.
Läuft die Aufnahme schon?
Ja.
Jetzt läuft sie.
Ihr merkt, wir sind gut gelaunt. Wir haben beide ein schelmisches Lächeln im Gesicht. Und dazu müssen wir sagen, wir sind in einem Raum. Nicht bei David Raum.
David, der war neulich auch in der Stadt.
Hier?
In Hamburg,
am Millerntor.
Anderer Stadtteil.
Der hat im Prinzip das gemacht, was Finn Porath auch für Holstein Kiel gemacht hat. Er hat sich einen Wolf geflankt und keine Flanke war so richtig gefährlich. Anders als damals er die Flanke gab in Frankfurt und Niklas Füllkrug noch zum Gruppensieg traf. Und deshalb Deutschland später an einem Handspiel scheitern sollten. Mann, jetzt bin ich schon so tief eingestiegen. Fangen wir doch mal ganz von vorn an. Wir sind in einem Raum. Nicht David und auch nicht, keine Ahnung was, fällt mir gerade nicht ein. Wir sind Michael Augustin, der einen tiefen Schluck aus der Anstoßtasse nimmt.
Das bin ich, ja, hallo.
Ich bin Fabian Wittke, ihr hört euren Lieblingspodcast Anstoß und ich werde gleich mal Gleiches tun und einen tiefen Schluck aus der Nicht-Anstoß, sondern Holstein-Kiel-Tasse trinken.
Na, wie kommt das denn? Ja, schön, dass ich hier sein darf in
deinem
Nobelviertel. Es ist Dienstag, der 24. September 2024. Wir haben viel vor. Wir müssen natürlich über das Torwartschicksal von Marc-André Ter Stegen sprechen. Du möchtest über Eintracht Frankfurt sprechen. Ich möchte über den VfB Stuttgart sprechen. Natürlich streifen wir auch die Kultclubs aus Kiel und vom Kiez. Wir reden über den FC Bayern und auch die Kultrubrik. Der eine überrascht den anderen. Die taucht in der heutigen Anstoßfolge auf. Ist doch völlig klar. Erstmal möchte ich mit einem kleinen Quiz einsteigen. Es gibt zwei Spieler, die haben bisher sowohl im Bernabeu als auch in Meppen getroffen. Welche sind das?
In Bernabeu und in Meppen. In Bernabeu und in Meppen. Also dann wahrscheinlich ist es Maradona.
Ja.
Und der zweite Spieler, der in Bernabeu und in Meppen getroffen hat.
Ein aktiver Fußballer, Nationalspieler.
Für Deutschland?
Stuttgarter.
Undav.
Dennis Undav.
Ach ja, stimmt.
Genau, Dennis Undav. Dennis Undav hat viele Tore in Meppen erzielt, weil er ja auch für den SV Meppen gespielt hat. Und er hat neulich für den VfB Stuttgart im Estadio Santiago Bernabeu getroffen. Und der VfB Stuttgart ist ja auch eine Mannschaft, die gerade sehr viel Spaß macht. Deswegen Vorschlag von mir für den heutigen Folgentitel, wenn der VfB großes Dennis spielt. Also nicht Tennis, verstehst du? Sondern Dennis. D-E-N-I-Z geschrieben, wie der Vorname von Dennis Undav.
Machen wir so.
Machen wir so.
Das würde auch konsequent deshalb sein, weil dann könnte man natürlich auch am Ende festhalten, dann würde sich niemals dieser Folgentitel, wenn Undav der Weltenlohn ist, sich durchsetzen. Aber wir machen das, wenn der VfB Stuttgart großes Dennis spielt.
Ja, und ich möchte nochmal sagen, ich kann jetzt ganz viel Empathie aufbringen für die Fußballer von Holstein Kiel, Dynamo Zagreb und Werder Bremen. Mhm. Also für die, die vom FC Bayern rasiert worden sind. Krass, ne? Die Bayern haben innerhalb einer Woche 20 Tore erzielt. Ich bin nämlich auch rasiert worden. Ich komme direkt vom Friseur. Da gehe ich schon sehr, sehr lange hin.
Dazu muss ich ganz kurz einmal einwerfen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Aber es ist so, ich bin jetzt hier so mit so zwei, drei privaten Fragen, weil ich natürlich auch an dem Mensch, an dem Freund Michael Augustin interessiert bin, bin ich mit zwei, drei Fragen komplett wie so Teflon an ihm abgeprallt und hat er gesagt, das erzähle ich gleich alles im Podcast. Ich habe gesagt, Mensch, warum, du hast so neue Schuhe, du hast so eine neue Frisur, erzähle ich gleich alles im Podcast. Ihr müsst euch vorstellen, wirklich, Michael Augustin sieht so ein bisschen an den Seiten so aus, als würde Joshua Kimmich sich auf das Oktoberfest vorbereiten.
Mhm.
Oder,
aber nur an den Seiten.
Oder Kenan Karaman auf den Abstiegskampf. Ja. Irgendwie so eine Mischung aus beiden, das ist Michael Augustin. Bitte, jetzt fahre du fort, du gehst zu deinem Lieblingsbarber Mats ab.
Ja, nee, am Barber ist es nicht. Es ist ein Friseur, zu dem ich schon sehr, sehr lange gehe. Und da wechselt die Belegschaft seit einiger Zeit sehr oft. Also die haben eine sehr hohe Fluktuation.
Ja.
Friseure, die ich seit Jahren kenne, sind nicht mehr da. Neue sind da und mir hat eine Frau, eine Friseurin oder Friseuse, wie sagt man? Friseurin
sagt
man, korrekterweise. Eine Friseurin, die ich bisher noch nicht kannte, hat mir die Haare geschnitten. Das ist so ein Friseur, da gehst du rein, hast keinen Termin, fragst, ist hier jemand, hat hier jemand Zeit? Zack, und schon sitzt du auf dem Stuhl. Und sie hat Rasur und Frisur verwechselt. Ich habe gesagt, ich möchte eine Frisur und du kannst hier mit der Maschine, kannst du hier so an den Seiten so 10 Millimeter. Und sie fing dann an mit der Maschine, also mit dem Rasierer zu rasieren und hatte den falschen Aufsatz drauf. Und dann dachte ich so, hä? Was ist denn jetzt los?
Du hast gesagt, so Seiten, ich wollte doch gar nicht Seiten auf Kontostand haben, ne?
Sie hat gesagt, ich dachte, du willst eine Rasur und hat mir beschrieben, wie sie weiter fortfahren will, aber ich wollte ja keine Fußballerfrisur haben Und dann habe ich rechtzeitig noch auf die Stopptaste gedrückt und habe sie quasi in ihrer Energie ausgebremst, sonst hätte sie mir wahrscheinlich eine Glatze verpasst oder sowas ähnliches. Ich habe echt schon nachgedacht, ey, okay, ich habe eine Cappy, kann man jetzt eigentlich schon Mütze tragen? Wie laufe ich jetzt mit dieser völlig verkorksten Frisur die nächsten Tage durch die Gegend? Jetzt ist es, ich würde mal sagen, okay geworden.
Aber was sind das? Ohne Witz, darf ich mal, nimm mal den Kopfhörer so auf der einen Seite mal ein bisschen zur Seite. Ich würde tippen, Seiten, das sind nicht mehr als 5 mm, oder?
2.
Wirklich? Das ist Michael Augustin, das ist der zweifache Familienvater mit dem Einfamilienhaus.
Sie fing an, bei den Koteletten und habe ich gedacht, hä, das ist ja aber jetzt kurz, das ist doch viel kürzer als sonst. Und dann war sie auch ein bisschen beleidigt, weil ich im Prinzip sie ausgebremst hatte und ich war ganz sachlich, ich habe sie nicht angeschrien oder so, aber ich habe gesagt, nee, das können wir so nicht weitermachen. Also ich habe...
Aber du weißt schon, dass man beim Friseur nicht sagen kann, so nach dem Motto, das möchte ich jetzt keine rückgängig machen.
Nee, das ist ja das Problem. Und deswegen hat sie da jetzt so eine Kompromissfrisur draus gezaubert, aber sie war nicht einverstanden damit und hat dann auch gefragt, wer mir beim letzten Mal die Haare geschnitten hat und habe ich den Kollegen beschrieben, ich kenne gar nicht den Namen und dann hat sie gesagt, beim nächsten Mal soll ich doch vorher anrufen und mir bei ihm Termin machen. Also die war wirklich sehr, sehr unglücklich mit der Situation.
Costa? Quanta?
Beim Friseur?
25. Die nehmen jetzt mittlerweile 25.
Die nehmen alle 25.
Nach Corona. Corona 15.
Krass, ja. Und oder? Die verdienen alle so schlecht, glaube ich. Deswegen, das ist auch eine Erklärung für die hohe Fluktuation. Also eine sehr, sehr hohe Fluktuation bei diesem Friseur. Viele Leute, die ich von früher kenne, sind gar nicht mehr da. Ich habe dann noch so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich mit Sven? Ja, Sven, der wohnt jetzt hier nicht mehr und dem geht es ja auch nicht so gut und so. Und ich glaube, das waren alles so halbgare Aussagen.
Ja.
Auf jeden Fall
müssen wir noch die...
Hat sie 2 Euro Trinkgeld bekommen.
Wirklich?
Natürlich.
Okay. Man muss ja wirklich sagen, Michael Augustin ist der Benjamin Button, nicht nur der Podcast-Szene, sondern eigentlich des Fußball-Sportjournalismus. Er wird mit jedem Jahr, was weiter voranschreitet, immer jünger. Und das hat er jetzt noch einmal weiter beschleunigt. Er hat jetzt quasi bei dem Verjüngerungsprozess auf die Plus- oder Mal-2-Taste gedrückt, wie bei so einer Sprachnachricht. Also das geht jetzt noch schneller voran. Du wirst jetzt noch jünger. Durch deine 2 Millimeter an der Seite siehst du wirklich aus wie mittlerweile mit 21.
Ich trage jetzt noch Kopfhörer. Die Kopfhörer bleiben jetzt die nächsten 2 Wochen auf meinen Ohren.
Und fragt Michael Augustin mittlerweile, ob er tatsächlich schon bei den Herren mitspielt in der Podcast-Szene oder aber noch U21. Das ist wirklich, aber jetzt müssen wir natürlich noch kennst du noch 2 schlechte Dad-Jokes zum Thema Friseur? Also der eine ist ja immer,
nee, sag mal.
Den Prozess gewinnst du,
ja.
Ist ja immer, ne?
Ja,
oder bist du unter den Rasenmäher gekommen? Gab's ja auch noch.
Ja, klar, die kenne ich natürlich, ne?
Aber ist das herrlich? Ich merke, das wird eine launige Folge. Also, wir sollten uns weniger über Fußball und mehr über deine Frisur unterhalten.
Ich weiß gar nicht, ob ich so nach Hause kommen kann. Ich muss mir vorher noch einen ansaufen und ganz mutig zu Hause reinmarschieren. Mhm. Mit dir will ich mich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, wird dann die Antwort meiner Frau sein. Ja, aber so schlimm ist es doch auch nicht, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es schlimm ist, sondern ich würde einfach sagen, das ist eigentlich so die Frisur, die jeder momentan zwischen 14 und 28 trägt.
Ich habe aber zwischendurch echt so an Joshua Kimmich gedacht und diese ganzen Fußballer, genauso wollte ich ja nicht aussehen.
Ja.
Schlimm, 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 schlimm.
Aber ich finde, ganz im Ernst, also du bist ja ein...
Ich kann alles tragen.
Du bist ja ein hübsch, genau, du kannst alles tragen, dir steht nichts, sagt man ja auch so schön. Das ist der nächste Dad-Joke. Okay, womit wollen wir anfangen? Wollen wir tatsächlich nochmal auf die Stuttgarter oder auf die schlechten Dortmunder eingehen oder wollen wir auf die Bayern eingehen? Wo bist du denn am Wochenende gewesen?
Ich bin am Wochenende gewesen in Braunschweig, 2. Liga, Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth. Ich habe da Interviews gemacht. Ich war der Field-Reporter, also der Fürth-Reporter und der Field-Reporter und habe zwischendurch während des Spiels dem Kameramann gesagt, wen er filmen soll. Er hatte eine ziemlich einfache Aufgabe, denn der Auftrag war, Daniel Scherning zu filmen, der rot gesperrte Braunschweiger Trainer, der das Spiel auf dem Balkon vor einer VIP-Tribüne verfolgt hat und der Kameramann hat ihn quasi 90 Minuten mit der Kamera begleitet und ich habe anschließend ein paar Interviews geführt. Das war ein relativ entspannter Arbeitstag, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber der Fußball-Kameramann war nicht Kenan-Kameramann, oder?
Kenan-Kameramann war es nicht. Es war Henry, hieß er mit Vornamen. Okay.
Liebe Grüße an Henry.
Nicht Maske, liebe Grüße an Henry.
Ich glaube, die Braunschweig-Fans werden uns das nachsehen, wenn wir jetzt vielleicht Braunschweig gegen Greuther Fürth ein bisschen ausklammern.
Rayon Philippe, sage ich nur.
Ja.
Der war schnell. Der war fast so schnell wie die Friseurin mit dem Rasierer, mit dem falschen Aufsatz an meinem Kopf.
Nicht ganz so schnell wie die Bayern momentan durch die, sagt man eigentlich noch das Wort Pesen?
Ja, oder Düsen.
Düsen, ne?
Flitzen.
Die Flitzen.
Sausen.
Die sausen und brausen durch alle Ligen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also die sind ja überhaupt gar nicht mehr zu stoppen.
Aber ich finde, man muss es immer ein bisschen relativieren. Also wir haben letzte Woche hier bis ins letzte Detail, bis ins letzte Tausendstel das 6:1 der Bayern bei Holstein Kiel ausgewertet. Ja. Werder Bremen hat nicht einmal aufs Tor geschossen in 90 Minuten. Die Bayern haben da, glaube ich, einen guten Tag erwischt im Weserstadion am vergangenen Wochenende und Werder einen schlechten. Und die Bayern haben ja jetzt mal letzte Saison ausgeklammert, häufig schon so hoch gegen Werder gewonnen, auch mit 5 Toren Differenz. Und Dynamo Zagreb ist in einer Champions League, die inzwischen 36 Clubs beherbergt, wahrscheinlich einer der Vereine, die die letzten 3, 4, 5 Plätze belegen werden. Und solche Gegner hat Bayern auch in der Vergangenheit oft sehr hoch geschlagen. 9:2 ist natürlich ein Ergebnis, das selten vorkommt. Okay, beim HSV hat man das auch schon erlebt, vor vielen, vielen Jahren in der Allianz Arena. Aber ich glaube, diese 20 Tore innerhalb einer Woche sind auch den vermeintlich einfachen Gegnern geschuldet.
Das ist bestimmt ein Faktor. Ich habe mich auch so ein bisschen eingelesen, was so die Journalistinnen und Journalisten auch so aus dem Bayern-Umfeld so darüber denken und darüber schreiben. Und viele sagen trotzdem, dass es eine Fortentwicklung zum Kompaniefußball hin und weg vom Tuchel-Fußball gibt. Und zwar, dass es eben im Vergleich, genau das, was du angesprochen hast, in der vergangenen Saison eben nicht so häufig diese hohen Ergebnisse gab. Es gab ein 5:2 gegen Darmstadt und es gab ein 8:1 gegen Mainz 05. Das waren allerdings auch die einzigen Siege, die in der
Höhe... Es gab ein 8:1 gegen Darmstadt, glaube ich.
Nee, ich meine, gegen Mainz war das 8:1 und das 5:2 gegen Darmstadt. Aber das können wir gleich nochmal verifizieren. Auf jeden Fall gab es
der nur... Der Anstoß-Faktencheck ist schon aktiv.
Auf jeden Fall
ich entsperre mein Handy und befrage Google. Red du mal weiter. Hier
googelt der Chef auch noch selbst, das ist schön. Und Gott sei Dank wissen wir natürlich, einer, der im Zweifel den Kürzeren ziehen kann, das ist immer derjenige, der auch die Seiten so kurz trägt.
Ja, das bin ich.
Und
in diesem Fall die nächsten Wochen.
Ich gieße mir, während ich das ausführe, nochmal ganz kurz einen Schluck Kaffee aus der French Press ein. Liebe Grüße an die französischen Kollegen und Kollegen an dieser Stelle. Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe ja eigentlich immer recht, das wisst ihr ja. Also, was ich sagen wollte, ist, dass es in der vergangenen Saison...
Gegen Darmstadt war es ein 8:0. Ja, 8:0, 9. Spieltag. Bayern München, SV Darmstadt 98, 8:0.
Und in der Rückrunde?
Rückrunde weiß ich nicht.
Ich meine, in der Rückrunde haben sie 5:2 gegen Darmstadt gewonnen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ja Folgendes. Wollen wir mal ganz kurz zum Punkt kommen. Und guck mal, ich checke gleich, während du zum Gegenangriff ausholst, wie sie gegen Mainz gespielt haben. Ich wollte sagen, dass Thomas Tuchel, wenn die Bayern das Spiel vermeintlich entschieden hatten, häufig den Rückwärtsgang eingeschaltet hat. Und das sah taktisch wie folgt aus, dass sie von der Dreierkette dann oder von der Viererkette sogar auf Fünferkette umgeschaltet haben. Das haben sie gegen kleinere, gegen vermeintlich leichtere Gegner dann häufig vielleicht sogar noch über die Zeit bekommen, manchmal auch nicht, siehe Heidenheim. Aber in Spielen wie zum Beispiel gegen Leverkusen, wo sie vor allen Dingen dann sehr defensiv aufgetreten sind und Thomas Tuchel dann auch eben auf Fünferkette umgeschaltet haben, haben sie womöglich die Meisterschaft verspielt. Und das ist eben der Unterschied, das sagt Harry Kane zum Beispiel jetzt gerade in einem Interview. Das hat Manuel Neuer auch schon gesagt, dass die Bayern nicht mehr nur Mir San Mir sind, sondern Mir San Gier. Sie sind wieder gieriger, sie sind... Eben nach dem 3:0, nach dem 4:0 sind sie noch nicht satt, sondern nach dem 3:0 und nach dem 4:0 spielen sie wieder nach vorne. Und jetzt schauen wir natürlich vielleicht auch schon so ein bisschen auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen, das natürlich, und das hast du ja auch schon angesprochen, ein ganz anderes sein wird als jetzt gegen Zagreb, Werder oder gegen Holstein Kiel. Aber trotzdem werden die Bayern auch gegen Leverkusen sehr offensiv spielen. Und wenn man jetzt sich dann wiederum, das ist schon vielleicht der nächste Schritt in der Analyse, wenn man sich aber momentan die Defensivanfälligkeit der Leverkusen anschaut, dann kann der FC Bayern München damit auch nur erfolgreich sein. Aber was ich sagen wollte eben, sie hören nicht auf nach dem 2:0, nach dem 3:0 und auch nicht nach dem 4:0, sondern sie spielen auch nach dem 4:0, auf das 5:0, auf das 6:0, auf das 7:0. Und diese Gier, die scheint momentan ausschlaggebend dafür zu sein, dass die Bayern in ja, fast allen Wettbewerben natürlich auch vor allen Dingen gegen kleinere Gegner, aber alles kurz und klein schießen.
Und es ist ja oft so, nach einer Saison ohne Titeln, die gibt es ja so oft nicht beim FC Bayern, aber in der vergangenen Saison hat Bayern ja genau 0,0 Titel geholt, ist der Kader ein bisschen anders gestaltet worden. Michael Olise ist ein wirklich toller Neuzugang, der den anderen Flügelspielern Gnabry, Sané und Coman da in der Offensive große Konkurrenz macht. Und es gibt mehr Positionskämpfe. Es gibt mit Vincent Kompany einen neuen Trainer. Die Bayern wollen sich beweisen. Die Bayern wollen logischerweise Titel holen nach dieser titellosen Saison 2023-24. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und du hast recht. Am 9. März 2024 gewann Bayern München gegen den FSV Mainz 05 mit 8:1. Sie haben also in der vergangenen Saison zweimal 8 Tore geschossen. Beim 8:0 gegen Darmstadt und beim 8:1 gegen Mainz.
Hatten wir dann beide recht ein bisschen?
Hatten wir beide
recht. Ich meinte, glaube ich, mehr die Rückrunde. Aber das sagt sich natürlich im Nachhinein auch.
Aber weißt du, wer
ja?
einen so tollen Fußball spielt, das ist natürlich der FC Bayern gegen Gegner, die nicht auf Augenhöhe sind, Kiel, Zagreb und Werder. Aber ich habe mich in den VfB Stuttgart nicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch nicht zum zweiten Mal, aber vielleicht zum dritten Mal verliebt. Ich habe mir in der vergangenen Woche in voller Länge das 1:3 der Stuttgarter in der Champions League bei Real Madrid angesehen. Der VfB hat den Titelverteidiger, die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt, teilweise dominiert, hat so viele Chancen herausgespielt gegen Madrid, am Ende dann doch 1:3 verloren, weil Maximilian Mittelstädt, der Linksverteidiger, sicherlich nicht seinen besten Abend erwischt hatte und weil Real ja dann auch zugeschlagen hat und weitaus weniger Möglichkeiten brauchte als der VfB Stuttgart. Aber der VfB war super und hat dann ein paar Tage später gegen den zweiten Champions-League-Finalisten, ist auch witzig, ne? Sechs Tage oder zwei Spiele gegen beide Champions-League-Finalisten innerhalb von 6 Tagen. Ja. Ein paar Tage später Borussia Dortmund, den zweiten Champions-League-Finalisten, mit 5:1 an die Wand gespielt. Und das ist ja auch kein Zufall gewesen. Die Höhe des Sieges war sicherlich überraschend, die kam sicherlich unerwartet, aber in der vergangenen Saison hat der VfB den BVB 3-mal besiegt und das, obwohl Ciro Guirassy jetzt kein Trikot mit einem roten Brustring mehr trägt, sondern das schwarz-gelbe Trikot, das am vergangenen Wochenende mehr schwarz als gelb war, denn es war das Auswärtstrikot von Borussia Dortmund. Und obwohl beim VfB Stuttgart Waldemar Anton und Hiroki Ito nicht mehr spielen, also das komplette Abwehrzentrum ist abgewandert nach Dortmund und nach München. Und das ist dann doch überraschend, dass der VfB immer noch so gut spielt. Und ich finde, ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar läuft, aber für mich momentan einer der Bundesligaspieler ist, den ich am liebsten zugucke, ist
Millot.
Ja, Enzo Millot.
Oder?
Exakt. Enzo Millot. Letzter Pass, vorletzter Pass, Abschlüsse, der macht alles in Perfektion. Ja. Das ist ein Spieler, der technisch so viel mitbringt, der manchmal über den Platz zu schweben scheint, der in den Räumen ist, in denen er sein muss, der seine Mitspieler perfekt in Szene setzt und dann auch noch selber gefährliche Abschlüsse zu bieten hat, hat ja gegen Dortmund auch ein Tor erzielt. Der ist so gut. Jamie Leveling ist auch nicht mehr ein Ergänzungsspieler. Das ist jemand, der jetzt gegen Dortmund, Chris Führig, den Platz auf der linken Außenbahn abgenommen hat. Führig wirkte in der Vergangenheit der deutsche Nationalspieler ein bisschen überspielt, ein bisschen müde. Und hinten hat der VfB mit Jeff Chabot einen Innenverteidiger vom Erstliga-Absteiger Köln verpflichtet. Und der spielt auch eine super Saison beim VfB. Also Chapeau, Chapeau. Und ich finde, Chapeau VfB, das ist ganz, ganz groß, was da momentan in Stuttgart geleistet wird.
Es, finde ich, nagelsmannschelt so ein bisschen in Stuttgart und ich möchte darauf hinaus, dass in fast jedes Interview, in das du
hineinhörst. Ich gebe dir gleich mal so einen Schlag auf den Hinterkopf, damit die Worte wieder besser aus deinem Mund kommen. Aber ich habe auch schon ein bisschen rumgestammelt hier.
In fast jedes Interview, in das du hineinhörst, hörst du raus, dass jeder Spieler eine Handlungsanweisung hat, dass sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben und dass diese Mannschaft, die, du hast es gesagt, in der vergangenen Saison ja noch ganz anders aussah und in der Sommerpause ordentlich gerupft worden ist, trotzdem taktisch so fein justiert, so gut eingestellt ist, dass sie trotzdem es mit den großen Vereinen, vor allen Dingen in der Liga, international zumindest streckenweise aufnehmen können. Dazu muss man natürlich auch sagen, Demirovic ist auch eingeschlagen wie sagt man das noch, wie eine Bombe.
Ja, aber besser nicht.
Nein, aber
der Top-Verstärkung.
Ist, ja, der funktioniert, ne? Also der liefert von Beginn an. Das ist also völlig ohne Eingewöhnungszeit. Über Undav, finde ich, es ist trotzdem nochmal was ganz Besonderes. Also wenn man mittlerweile nimmt man und darf so selbstverständlich war wie ein Niklas Füllkrug in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber trotzdem, finde ich, darf man eine Sache nicht vergessen. Bei beiden, wenn du mal guckst, so, wo sie noch vor 2-3 Jahren gespielt haben.
Und da vor 4 Jahren SV Meppen.
Ja, das ist halt schon wirklich krass. Und jetzt wird er zum Stuttgarter Rekordtransfer und spielt aber anscheinend nach wie vor ohne eine Last, ohne einen Druck weiter, sondern der schaut nur auf sich und ich glaube, das ist auch sein absolut ganz großes Plus, dass der ohne arrogant zu wirken, aber sich so selbstverständlich in jeder Liga wahrnimmt. Also das heißt,
hast du das Interview mit ihm bei Amazon Prime gehört oder gesehen, nachdem er ja in Madrid das Tor gemacht hatte im Bernabeu?
Ja.
Da war der Moderator Alex Schlüter, der ehemalige DAZN-Moderator, ist es jetzt ja, der durch die Champions-League-Sendung bei Amazon Prime führt und er hat im Prinzip UNDAF auch seine Anerkennung ausgesprochen und UNDAF hat irgendwie gesagt, also er wollte im Prinzip aus UNDAF so eine Aussage rauskitzeln, ey, ist doch Wahnsinn, dass du jetzt hier im Bernabeu spielst und UNDAF hat das ganz cool gesagt, nee, findet er eigentlich gar nichts überraschend, weil er hat auch schon vor Jahren gewusst, was er kann. Und dass er es drauf hat, nur die anderen haben es nicht erkannt. Also das war ohne arrogant und überheblich zu wirken, eine Aussage, in der ja auch ganz viel Wahrheit drin steckt. Ja. Und der ist erfrischend und er ist einfach einer, der nicht viele Chancen braucht, um die Dinger zu machen. Und der denkt nicht nach, ob er jetzt gegen Thibaut Courtois ein Tor erzielt oder ob es in der ersten Pokalrunde, ich weiß nicht, wer da der Gegner des VfB Stuttgart war, gegen den schwächeren Gegner der Fall ist. Also UNDAF ist absolut erfrischend. Und zu Demirovic noch eine Anmerkung. Der hat funktioniert bei seinem ehemaligen Verein in Freiburg und Augsburg. Er funktioniert auf Anhieb beim VfB Stuttgart, aber er ist natürlich ein anderer Spielertyp als Ciro Guirassy. Ja. Er ist mehr so ein Abschlussspieler. Ne? Ja. Guirassy konntest du auch mal anspielen. Der hat dann die Bälle verarbeitet und hat dafür gesorgt, dass die Mitspieler nachrücken konnten. Er war technisch besser. Er hat mehr aktiv am Spiel im letzten Drittel teilgenommen. Demirovic ist eher so der Typ reiner Abschlussspieler. Aber egal, der schießt Tore und hat keine lange Eingewöhnungszeit. Ist ja auch total wichtig für einen Neuzugang, wenn du bei deinem neuen Verein auf Anhieb funktionierst. Und das tut er. Und deswegen, glaube ich, weinen beim VfB Ciro Guirassy gar nicht mehr so viele Fans Tränen nach. Waldemar Anton auch nicht. Hast du das mitbekommen, wie lautstark der ausgepfiffen wurde?
Mit 112 Dezibel.
Exakt.
Das ist so laut wie ein Presslufthammer, habe ich gelernt.
Ja. Ja. Hast auch die Sportshow-Zusammenfassung
gesehen? Habe ich auch gesehen, ja.
Da fand so eine Messung statt. Ja, gut. Das muss nicht sein, weil der ist ja auch ein verdienter Spieler, aber ja, der Wechsel ging halt nicht ganz geräuschlos über die Bühne und ist jetzt bei seinem Comeback sehr geräuschvoll nochmal in die Verlängerung geführt worden mit diesen lautstarken Pfiffen.
Ich wollte noch eine Sache zu Demirovic und UNDAF sagen. Was ich spannend finde ist, während UNDAF ja in der vergangenen Saison eher vielleicht mehr den Abschlussstürmerpart übernommen hat und Guirassy da hinten, hinter ihm, so als vielleicht falsche Neun, so ein bisschen hängende Neun, als spielerische Neun, ihm den Rücken frei gehalten hat, ist das jetzt umgekehrt. Demirovic spielt jetzt meistens eine Position weiter vorne und UNDAF dahinter. Ja. Und UNDAF kann das aber auch. Und das finde ich eben auch faszinierend. Also das heißt, den kannst du eben auch mal von der 16-Meter-Raumkante mal schräg links, schräg rechts anspielen. Der kann mal einen Ball erlaufen, der kann mal einen Gegenspieler aussteigen lassen. Und er ist, das haben wir in der vergangenen Folge ja auch schon gesagt, unfassbar abschlussstark. Also der braucht eigentlich nicht viele Ballkontakte, um den Ball präzise abzuschließen und im besten Fall im Tor unterzubringen. Das finde ich zum einen auch wirklich stark, dass es quasi ja schon noch so eine fast neue Position für ihn gibt, eben so ein bisschen hängender, noch ein bisschen spielender. Und was du zu Mio gesagt hast, ist natürlich auch wahr. Da fand ich zum Beispiel sehr exemplarisch, vor allen Dingen für diese taktische Raffinesse des VfB Stuttgart, sein Tor nach der Ecke. Er schießt das Tor, was es auch nicht so häufig gibt, nachdem er die Ecke geschossen hat.
Ja, und hat sich quasi unerkannt in den Dortmunder Strafraum geschlichen.
Aber das war taktisch, das ist eine Standardvariante gewesen. Das ist
gutes Raumgefühl.
So, so gut, du spielst von
der Raumdeuter Seite. Spielt auch nicht in München.
der trinkt vor allen Dingen jetzt in München, hat er gesagt. Er ist ja jemand, der auch dann gerne mal zulangt oder mal hinlangt oder auch gerne mal was trinkt. Zumindest zur Oktoberfestzeit, aber mein Gott, das sei auch ihm gegönnt. Ich wollte nur einfach sagen, genau, Ecke von der linken Seite, ran an die Strafraumkante, dann von der linken Seite reingeflankt in zum Beispiel Richtung 5-Meter-Raum, zweiter Pfosten, dann von dort aus wieder zurück an den ersten Pfosten gelegt und da steht Mio dann völlig frei. Eine so geile Variante, mit der die Dortmunder nicht gerechnet haben. Und jetzt möchte ich dir die gute alte aus den 90er Jahren Fisherman Friend Frage stellen. Waren die Stuttgarter denn so stark oder waren die Dortmunder so schwach? Beides auch schon, oder?
Ja, beides. Also Stuttgart hat auch in Madrid 1-3 verloren und war mindestens genauso gut wie Real. Und ich fand das ja auch toll, wie Sebastian Hoeneß danach nicht seinen Stolz ausgedrückt hat, wie toll es war, wie stolz er auf die Mannschaft ist, sondern der war richtig enttäuscht. Der wollte da was mitnehmen und das völlig zu Recht. Also auch das im Amazon Prime Interview. Und wenn wir jetzt über die Stärken des VfB Stuttgart gesprochen haben, dann müssen wir natürlich auch den Trainer erwähnen, Sebastian Hoeneß. Ich sag's nochmal, der hat die Mannschaft in der Saison übernommen, als der VfB am Ende 16. wurde und sich in der Relegation gegen den HSV durchgesetzt hat. Also er hat den VfB in der Abstiegszone übernommen, hat den Verein zur Vizemeisterschaft jetzt in die Champions League geführt, hat krasse Abgänge zu verzeichnen, Ito, Anton, Guirassy, und trotzdem wirkt es so, als wäre der VfB auf exakt demselben Level wie in der vergangenen erfolgreichen Saison.
Und auch da muss man natürlich sagen, auch da Nagelsmann schellt, jetzt komme ich nochmal wieder mit dieser schlechten Formulierung um die Ecke, es doch auch sehr beim VfB Stuttgart, weil wenn wir uns an die Anfangszeit von Julian Nagelsmann bei Hoffenheim erinnern, dann war es eigentlich fast genauso. Der Hoffenheim hat gegen den Abstieg gespielt. Ich glaube, Huub Stevens ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.
Ja, erst war Nagelsmann der Co-Trainer von Stevens, aber mit seiner Intronisierung zum Co-Trainer wurde schon auch gleich mit bekannt gegeben, dass er dann der neue Trainer sein würde. Mit 27 Jahren war das seine erste Cheftrainerstation.
Genau, und dann hat er, Profifußball. Wir wissen, wie es dann weiterging, diesen Verein nochmal ganz ordentlich weiterentwickelt. Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz...
Bist du eigentlich so heiser, weil du am Samstag an der Kastropper gewesen ist und Holstein Kiel zum späten Ausgleich gebrüllt hast?
Heiser bis wolkig.
Sind das die Nachwirkungen deiner Auswärtstour nach Bochum? Du darfst gerne ein bisschen davon erzählen. Nimm mich mal mit, nimm uns mal mit. Wie war's denn?
Wir müssen aber auf jeden Fall trotzdem nochmal so ein bisschen, finde ich, gleich nochmal vorausschauen auf Bayern gegen Leverkusen. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, oder?
Also, ja, das machen wir auch. Kurz. Das kann ich aber kurz machen. Ich glaube, die Bayern gewinnen.
Ja, das glaube ich auch.
Leverkusen,
weil Oktoberfestzeit ist, ne?
Nee, weil Leverkusen defensiv anfällig ist. Genau. Victor Boniface hat in der Nachspielzeit das 4-3 gegen Wolfsburg erzielt. Was haben die Wolfsburger danach gedacht, nach dem späten Gegentreffer?
Na?
Das ist ja eine hosenlose Frechheit.
Aber was die Bayern-Fans nicht singen werden, zieht dem Boni die Trainingshosen aus.
Aber vielleicht singen die Leverkusen-Fans, zieht den Bayern die Lederhosen aus.
Kann passieren.
Ich glaube, dass Leverkusen da fällig ist. Leverkusen hat ja schon einmal verloren in dieser Saison und ich glaube, es wird dann am kommenden Samstag, Topspiel 18:30, die nächste Saisonniederlage für Bayer beim FC Bayern geben.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass das, und das ist natürlich auch eine Erkenntnis, dass du, glaube ich, in dieser Saison nicht mehr so krass rotieren kannst als Xabi Alonso. Also ich glaube, während du natürlich zur selben Zeit in der vergangenen Saison noch unter dem Radar geflogen bist und alle gesagt haben, so in der Liga, ja, lass die mal machen, konntest du natürlich auch in der Europa League auch nochmal ordentlich Kräfte schonen. Du kannst jetzt in der Champions League nicht mehr so viele Kräfte schonen, wie du es eben in der vergangenen Saison in der Bundesliga gemacht hast und kannst eben entsprechend nicht mehr so mit nahezu zwei unterschiedlichen Mannschaften spielen. Das heißt, es geht langfristig mehr und mehr auf die Kraft und ich will jetzt nicht vom zweiten Anzug sprechen, aber ich will damit sagen, die Breite im Kader ist nicht so stark, dass sie sowohl in der Champions League eine obergeordnete Rolle und in der Bundesliga mal ebenso um die deutsche Meisterschaft mitspielen können. Das heißt, sie müssen eigentlich immer mit der 1AAA-11 spielen und das kommt jetzt eben auch auf sie zu. Gegen Wolfsburg hat es mal wieder mit Leverkusen geklappt in der absoluten Nachspielzeit. Aber
gegen Leipzig nicht.
Du hast es gesagt, es sind so unterschiedliche Faktoren. Leverkusen bekommt momentan sehr einfache Gegentreffer und auch ich weiß gar nicht, ob ein Lukas Radetzky momentan sich selbst wieder zur Normalform bringt. Er ist halt, also letzte Saison war
schön, dass du ihn erwähnst. Ich wollte auch
sehr stark,
sagen.
Ja. Sehr stark, aber genau diese Klöpse, die kennen wir eigentlich sonst auch von ihm, dass er immer mal einen drin hat.
Haben wir lange nicht mehr gesehen, aber gegen Wolfsburg haben wir es gesehen.
Ja.
Lukas Radetzky wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.
Ja, und die Bayern irgendwie nicht, ne? Also das heißt, die kriegen da den Laden in den Griff, um es mal so ein bisschen platt zu sagen. Damit meine ich jetzt auch so diese Baustellen, die sie haben. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Thomas Müller damit zufrieden ist, wenn er in der 76. eingewechselt wird. Da kann er voll mit leben.
Ja, der hat ja auch Lust, Michael Olise zuzuschauen und zu staunen, wie gut der Fußball spielen kann.
Ja.
Der hat gegen Werder bei 4 von 5 Treffern seine Füße mit im Spiel gehabt. 2 Tore hat er selbst erzielt, 2 hat er vorbereitet.
Dann hast du natürlich eine, ja, aber du hast im Prinzip alle Positionen so doppelt, fast dreifach besetzt. Die Flügel mit Sané, Gnabry, Coman, Olise.
Ja, das war ja schon immer so beim FC Bayern, ne? Vor allen Dingen auf der 6. João Palhinha hat jetzt wieder nicht so lange gespielt, aber es gibt ja noch sehr viele wichtige Spiele, vielleicht auch erst in der ersten Jahreshälfte 2025, wenn die Bayern dann nämlich die K.O.-Phase in der Champions League erreicht haben werden. Das werden sie sicherlich schaffen. Und dann brauchst du vielleicht in diesen Top-Spielen, in diesen Do-or-Die-Spielen genau diesen Spielertypen. Aber jetzt bin ich gespannt.
Ja, gerne.
Bochum. Wir schreiben den, Westen. Welches Datum war es? Ich habe es vergessen. Wenn heute der 24. ist, wäre Montag der 23., Sonntag der 22., Samstag der 21. Der 21. September 2024. Ja. Holstein Kiel holt seinen ersten Punkt in der Fußball-Bundesliga durch ein Tor von Schuto Machino in der 89. Spielminute. Fabian Wittke war live dabei, schickte mir per WhatsApp-App ein kurzes Video, 3-4 Sekunden lang, jubelnde Kieler Fans. Du standst also da, wo die Holstein-Fans auch das Spiel verfolgt haben, im Stadion in Bochum. Und du hast mir noch dazu geschrieben, ab sofort, ich weiß gar nicht mehr.
Ab sofort könnt ihr uns nur noch mit dem Fernglas
sehen. Genau. Das war, bevor St. Pauli dann am Sonntag gegen RB Leipzig spielen musste. Ja, nimm uns mal mit. Wie war's?
Also, ich sag mal so, dass das natürlich jetzt nicht ganz hundertprozentig ernst gemeint war. Das weißt auch du. Das weißt sogar du. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, und wahrscheinlich sagen viele jetzt, oh, langweilig, ist ja auch nichts Neues und wissen wir doch schon längst. Aber ich bin ja zum allerersten Mal an der Kastropper gewesen. Bin ja zum allerersten Mal im Vojvodina-Ruhrstadion gewesen. Ja. Und ich bin da wirklich so unfassbar begeistert von gewesen, weil ich hatte so das Gefühl, als hätte ich das Panini-Album, also nicht nur, weil Peter Kötzle und ganz viele andere Spieler vor Anpfiff geehrt worden sind, Manni Kals übrigens auch, obwohl ich wusste nicht, dass Manni Kals auch noch irgendeine Bochum-Vergangenheit hat, aber auf jeden Fall
Manni Kals?
Wurden ganz, ganz viele...
Der hat nie beim VfL Bochum
gespielt. Nee, aber es wurden ganz viele Ehemalige, unter anderem mit Peter Kötzle.
Oder verwechselst du Manni Kals mit Michael Atalamek?
Nee, auch wenn sie natürlich sehr ähnliche Namen haben, aber in diesem Fall würde ich sagen, ausnahmsweise mal nicht. Nee, aber es wurden ganz, kann ich dir gleich nochmal raussuchen, ist auch egal, tut auch nicht zur Sache. Aber auf jeden Fall wurde ich eben nicht nur, obgleich dieser Spieler, die da geehrt worden sind, sondern einfach auch so natürlich so diese Bilder, die ich vor allen Dingen durch RAN kannte, vom Stadion und diese Betonmauer von außen und diese Stadiontore und dieser Stadionvorplatz. Und da wurde ich total an die 90er, an meine Fußballkindheit erinnert. Ich habe mit meinem Wagen, ich bin mit dem Auto dahin gefahren, in so einem Wohngebiet, in den Schrebergärten so geparkt und bin dann da dann ausgestiegen.
Hast du einfach mal so in den Garten gestellt?
Im Schrebergarten geparkt, genau.
Mal reingefahren.
Einfach durch die Hecke habe ich gesagt, so, Leute, könnt ihr mal kurz euren Dreifußgrill hier mal zur Seite ziehen und die Michael Schumacher-Fahne ein bisschen weiter nach rechts hängen.
Hier parkt nur einer, Fabian Wittke und sonst keiner.
Die Wäschespindel mal ein bisschen abnehmen und hier auch mal den Rollrasen mal wieder hochnehmen. Jetzt komme ich hier. Nee, ich habe mich da in so eine Schrebergarten-Siedlung gestellt. Das ist natürlich richtig. Bin da ausgestiegen und bin dann da zum Stadion gegangen. Bin da vielen, weiß nicht, De Witt-Fans gefolgt oder Hofmann, was man da dann noch so trägt. Ein paar Stögers gab es auch noch. Ja, und dann bin ich da dahin marschiert und bin dem Stadion immer näher gekommen und ach, das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Das ist wirklich so Fußball ohne Bling-Bling, sondern einfach nur diese Betonbauten. Du gehst eine Treppe hoch, bist sofort dann dort, genau wie du gesagt hast, im Steher, wie wir genannt worden sind von den anderen Holstein-Kiel-Fans. Das heißt, wenn es denn da zu Wechselgesängen kam, wurden wir die Steher aufgefordert mitzumachen. Ich habe mich da reingestellt und habe mich da so Hände in die Hosentaschen und einfach immer nach links und nach rechts geguckt und von der Mannschaftsaufstellung auch des VfL Bochum mit natürlich dann Herbert Grönemeyer, wenn die beiden Mannschaften, ich dachte, dass die Hymne früher käme, aber die kommt ja tatsächlich erst dann, wenn beide Mannschaften schon draußen sind.
Tief im Westen. Das ist geil, ne?
Ja, das ist...
Ich finde, da muss man auch als Gästefan die Klappe halten und das genießen, ja, und nicht pfeifen oder so. Wie war das da?
Nee, also gepfiffen haben sie nicht, aber Sie haben da dann schon Holstein Kiel angestimmt. Das wiederum kann ich auch trotzdem verstehen. Ja,
klar, kann ich auch verstehen, aber ich höre das so gerne, weil es ist, auch wenn man ein Spiel des VfL Bochum nur auf der Couch vor dem Fernseher verfolgt, immer ein Gänsehautmoment.
Bevor wir vielleicht auch noch kurz in die sportliche kurze Analyse kommen, ich mache mal hier noch ein paar Bilder auf, und zwar die ich ja auch noch unter anderem schon mal bei Instagram, glaube ich, gepostet hatte. Ja,
Bilder machen sich immer gut im Podcast.
Und na, da wollte ich einfach nur so sagen,
kann man sehr gut hören.
Es gab dann eben so schöne, so grau in grau Häuserwände. Ich würde sagen, so, das sind so 70er, 80er Jahre Bauten gewesen. Darunter dann ein Imbiss, Grillhaus am Stadion, die Echte von Dönninghaus, das ist ja auch die Herbert Grönemeyer besingt, oder Stadion-Eck, und dann dahinter steht dann bei Diana und Sven, so, ne, oder dass du dann irgendwie da noch den Kult-Imbiss hast, so eine kleine Imbissstube, da bin ich dann noch reingegangen und dann haben die mich auch gefragt, so, du kommst nicht von hier, ne? Habe ich gesagt, so, nee, ich komme nicht von hier. Dann haben die mich auch gefragt, so, ja, und bist du denn irgendwie hier für Holstein Kiel hier gewesen? Habe ich gesagt, so, ja, quasi, so kann man das sagen. Und dann haben sie dann mit mir darüber gesprochen.
Quasi, also das quasi hättest du weglassen können.
Ja, ich bin wegen des Spiels hier gewesen, ne? Aber auch natürlich obgleich der Kieler. Und dann haben sie mich gefragt, ja, und Mensch, und ihr wart ja ganz schön viele hier, waren ja irgendwie knapp 3000 Holstein Kiel-Fans dort. Und dann haben die auch gesagt, so, Mensch, ja, und ihr habt ja, Entschuldigung.
Soll ich übernehmen?
Die haben ja, ihr habt ja schon relativ häufig aufs Tor geschossen, aber so richtig das Tor treffen tut ihr dann ja eigentlich auch nicht. Und das waren einfach, und was ich wirklich ganz schön fand, das stand auch so ein bisschen für sich. Ich habe mich so mit Vater und Sohn unterhalten. Und der Vater wollte eigentlich immer so ein bisschen mit mir ins Gespräch kommen und hat dann so Kiel auch immer so ein paar Komplimente gemacht. Also, ja, ihr habt das ja wirklich ordentlich hier gemacht, und ja, und viele Fans dabei und auch sympathische Fans und super viel, und habt ja tolle Stimmung gemacht, so, ne? Und der Sohn hatte schon so richtig einen Sitzen, aber war auch nicht aggressiv. Aber der
sechsjährige Sohn hatte schon richtig einen Sitzen.
Nee, Vater war, würde ich sagen, so Mitte 50, und der Sohn, würde ich sagen, war so
12, 13.
Nee, war eher so Anfang 20.
Okay.
So. Und der Sohn hat dann immer gesagt, aber Kiel ist ja hässlich, ne? Ich bin ja mal da gewesen, ne? Und dann hat der Vater das immer so versucht, so ein bisschen so, ja, aber die Fans, das waren ja toll und so. Und dann sagt er so, aber Kiel ist ja hässlich, ne? Und dann meinte
er, Bochum ist jetzt ja auch keine schöne.
Wollte ich ja gerade sagen, dass die Bochumer sagen, wo man wirklich sagen muss, also wenn wirklich eine Stadt, Charme, ja, Bergbau, ja, Kulturgut, ja, aber Schönheit definitiv nicht. Also, ne, das ist nicht nur der Song von Herbert Grönemeyer, sondern wenn eine Stadt nun wirklich nicht vor Schönheit mit sich prahlen kann oder von sich angeben kann, dann ist es der VfL Bochum, und dann ist es vor allen Dingen auch Bochum. Aber er kam die ganze Zeit zu das Kieler Schloss. Das ist doch kein Schloss. Kiel ist ja so hässlich, hat er immer andauernd zu mir gesagt. Und das war aber irgendwie trotzdem auf so eine sympathische Art und Weise. Von daher diese Begegnung drumherum und in dieser Imbissstube. Du kamst da wirklich rein und du hättest, glaube ich, nicht mal mit einer Kettensäge hättest du die Luft schneiden können. So sehr stank es da nach Fett. Und dann habe ich gesagt, so, ja komm, jetzt esse ich hier, bevor ich mich dann wieder auf den Heimweg mache, esse ich hier so eine Stadionwurst. Dazu kam ich vorher nicht. Habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne eine Wurst. Guckt ihr mich an? Habe ich nicht. Stand überall auf der Karte. Wurst, Schaschlik, Wurst, Dingswurst, Currywurst, diese Currywurst habe ich nicht. Ich so, ja, habt ihr denn irgendwas anderes Wurstiges da? Nee, habe ich nicht. Habe ich gesagt, so, oder wollen wir das denn sonst umdrehen? Was können Sie mir denn eventuell anbieten? Fritten? Und ich wollte jetzt, weißt du, das stank da wirklich so bestialisch nach schwerem Fett da in der Bude. Die Bude fiel auch fast auseinander. Ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Selbst die Mülleimer und die alten Schöller-Eisplakate, alles war vergilbt, alles war dreckig, er hatte einen hochroten Kopf. Die Küche sah aus wie sonst was, so, also wirklich ganz schlimm. Aber ich wollte natürlich jetzt auch nicht sagen, so, nee, danke, dann gehe ich wieder. Und dann habe ich gesagt, so,
du wolltest es dir richtig geben.
Und dann habe ich gesagt, okay, eine Schale Pommes. Dann hat er mir eine Schale Pommes da gemacht und dann schön mit dem Piger. Und dann habe ich mich dann mit Vater und Sohn noch weiter unterhalten. Also es war wirklich toll. Ich kann das jedem nur empfehlen, wer noch nicht in Bochum gewesen ist. Ich muss nicht nach Hoffenheim, ich muss nicht nach Augsburg, ich will auch nicht nach Mainz, ich muss auch nicht nach Leipzig. Aber wirklich so Stadien wie den VfL Bochum, Stadien wie in Bochum, das muss man wirklich mal gesehen haben. Das sind noch Unikate, das war noch so vielleicht so ein bisschen so in Freiburg. Diese Stadien, die verschwinden mehr und mehr und irgendwann werden sie wegmodernisiert.
Selbst in Kiel.
Selbst, ja gut, das ist ja in dem Sinne kein Stadion mit so richtigen...
Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ich kann das verstehen.
Kultbau.
Ich hoffe, du hast Vater und Sohn auch den Link zu unserem Podcast auf eine Serviette geschrieben.
Ja.
Schöne Grüße an dieser Stelle, weil sie ja wahrscheinlich einschalten werden.
Ja, und zum Spielerischen muss man ganz kurz sagen, das, was ich angerissen habe, Vater und Sohn haben es ja auch gesagt. Also man muss ja wirklich sagen, und zu der Meinung stehe ich auch, letztendlich hatte der VfL Bochum mehr Druck, weil für den VfL Bochum, der VfL Bochum spielt zu Hause vor eigenen Fans und es kommt natürlich aus deren Sicht der noch punktlose Aufsteiger aus Kiel, den sowieso keiner auf der Rechnung hat. Und ich finde, Holstein hat über weite Strecken sehr, sehr viel mehr für das Spiel getan und du hast eine dermaßen große Verunsicherung dem VfL Bochum angemerkt und Vater und Sohn haben da auch gesagt, also wenn die spielen jetzt ja kommenden Freitag bei Borussia Dortmund, wenn wir so gegen die Nachbarn spielen, hat er gesagt, dann kriegen die zweistellig. Das glaube ich auch. Ich finde, wenn ich mir jetzt die Spieltage anschaue, ich finde, der VfL Bochum ist nochmal deutlich schlechter als St. Pauli und Holstein Kiel. Von daher, ich glaube echt, dass der VfL Bochum ganz, ganz große Probleme bekommen wird. Die haben überhaupt nichts fürs Spiel getan, hatten überhaupt keine Ideen. Ja, sie haben mit der Einwechslung von Lucia mehr Stabilität in das eigene Spiel bekommen. Bei Holstein und
nach 16 Minuten.
Bei Holstein kann ich schon.
Zeidler schon gewechselt.
Ja, Zeidlers.
Wunderbare Welt des Fußballs.
Hat er auch gesagt in der Sportschau, ne? Hat er wirklich gesagt.
Hat er gesagt, ja.
So, und jetzt kann ich auch schon gleich einen Punkt drauf machen. Bei Holstein Kiel ist es einfach so: die Effizienz. Der VfL Bochum schießt dreimal aufs Tor, trifft zweimal.
Ja.
Und Holstein Kiel schießt 75 Mal aufs Tor und trifft auch zweimal. Und,
willkommen bei St. Pauli.
Ja. Das ist es.
Da können sich die Trainer Marcel Rapp und Alexander Blessin die Hand reichen.
Ja.
Hast du den Übergang gemerkt?
Ja, super.
Ich war übrigens nicht im Stadion.
Ich muss aber trotzdem sagen, also ich habe es mir am Sonntag über weite Strecken angeguckt und dann darfst du auch wirklich gerne weitermachen. Ich muss sagen, also Chabot, St. Pauli
spielt in Stuttgart.
St. Pauli hat echt stark gespielt, auch wenn Leipzig irgendwie so ein bisschen lustlos und müde wirkte. Trotzdem muss ich sagen, also was sie für eine kämpferische Leistung da gezeigt haben gegen eine wirkliche Dop-Dop-Dop-Mannschaft, wie Lothar Matthäus sagen würde.
Champions League-Teilnehmer.
Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, hat mich sehr begeistert und natürlich, du siehst mich jetzt gerade aufstehen und vor allen Dingen nochmal die Hände klatschen, stehende Ovation dafür, dass man hier zwar die Mittelfinger hört gegen RB Leipzig, aber man sie vor allen Dingen nicht sieht, rund um das Stadion.
Ja, Willi Orban, Marco Rose und Peter Gulaschi sind große St. Pauli-Fans geworden. Freut mich. Ich habe mit 0-4 gerechnet, das war mein Tipp. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da sind einige Freunde, Mitglieder in dieser Gruppe, die auch alle zu St. Pauli gehen, die größtenteils Dauerkarten haben. Ich habe 0-4 getippt und habe 0-0 bekommen und war trotzdem nicht ganz zufrieden, weil mehr drin war. St. Pauli hätte an diesem Sonntagabend RB Leipzig, den großen Favoriten, den Champions-League-Teilnehmer schlagen können. Irvine hatte zwei Chancen, Saad hatte eine Chance, selbst der kurz zuvor eingewechselte Scott Banks hatte in der Nachspielzeit noch eine große Chance. Thema Abschlussschwäche, da sind sich die Kieler und St. Paulianer nicht so fern. Das Problem hat St. Pauli auch. St. Pauli hat keinen Knipser. Das war auch schon ein Problem in der vergangenen Saison in der zweiten Liga. Aber da gab es noch Marcel Hartl. Der hat mit Assists und Toren, glaube ich, 30 Scorerpunkte auf dem Konto. Der ist nicht mehr da. Was da war, und das ist toll, die Rückkehr zum 3-4-3-System, zum System der Aufstiegssaison, zum System von Fabian Hürzeler zum Erfolgssystem. Mit Saad und Afolayan zum ersten Mal in der Startelf auf den offensiven Flügeln. Du hast gemerkt, das hat der Mannschaft gut getan. Die Mannschaft hat sich ja auch in den drei vorhergegangenen Spielen so in Krisensituationen während des Spiels immer wieder in ihr vertrautes, eingeübtes, einstudiertes System zurückgezogen. Und damit hat St. Pauli echt viel Druck entwickelt und das sollte besser so bleiben. Ich war am Ende mit dem Punkt nicht ganz zufrieden, weil ein Sieg drin war. Aber Alexander Blessin und Co-Trainer Peter Nemeth waren offenbar sehr zufrieden, sehr erleichtert. Hast du den Jubel gesehen nach dem Spiel, wie die sich in die Arme gefallen sind, wie Blessin gejubelt hat, wie manch ein Fußballer nach einem geschossenen Tor? Also für die war wahrscheinlich auch es sehr wichtig, diese Null, die ja dann immer steht in der Tabelle, wenn die Anzahl der Punkte gezeigt wird, diese Null wegzukriegen und auch zu zeigen, ey, wir sind angekommen in der ersten Liga, wir können auch Spiele gewinnen. Obwohl das gegen Leipzig nicht geklappt hat. Aber es hätte klappen können.
Definitiv, hätte sehr gut klappen können. Und natürlich, weint man dann noch ein bisschen den Chancen nach. Bei Holstein Kiel ist es vielleicht Armin Gigovic gewesen. Du hast Jackson Irvine angesprochen. Das ist sicherlich dieser Kopfball, ich glaube, aus nicht mal 11 Meter Torentfernung nach der Ecke.
Ja, oder auch Banks kurz ja. vor Schluss, ne? Also,
will das war dann eher Bad Banks, ne?
Das war Bad Banks, ja. Also auch das war eine richtig gute ja. Chance. Und Saad will ich gar keinen Vorwurf machen. Der hat so viel gemacht für das Spiel. Ich liebe ja diese 1-gegen-1 Fußballer. Ich finde ja Musiala beim FC Bayern, auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, ich sehe den so gerne zu beim Fußballspielen.
Florian Wirtz.
Genauso geht es mir, Florian Wirtz, richtiger Hinweis, so, genauso geht es mir auf einem natürlich deutlich schwächeren Niveau, auch bei Elias Saad und dem FC St. Pauli.
Bei Elias Saad war ich so total gespannt, wie es in der ersten Liga sein würde. Das ist für mich auch so ein Spieler, der so ein paar, natürlich anderer Spieler, andere Positionen, aber auch so ein paar Undav-Vibes mitbringt, und zwar, weil der eben auch so unbeschwert spielt. Vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga Nord für Eintracht Norderstedt gespielt. Kommt ja auch so aus der Futsal-Ecke, ne?
Genau,
aus Hallenfußball. Hallenfußball, kleinerer Ball. Und bei solchen Spielern ist ja immer die Frage, wie funktionieren sie auf größerem Parkett, beziehungsweise wie taktisch kriegst du sie eingefangen? Und ich finde, diese Straßenfußballer Mentalität, die ja so ein bisschen an Amiri erinnert. Der hat zu Hoffenheimer Zeiten und auch zu Leverkusener Zeiten hat Amiri auch so als, galt ja auch immer so als der letzte Straßenfußballer in der Fußballnationalmannschaft, als er dann seine ersten Länderspiele machte.
Ich dachte, das wäre Mario Basler, der letzte Straßenfußballer.
Ja, so ähnlich. Und das finde ich, das strahlt er aus und kann es anscheinend auch überbrücken in Richtung erste Liga. Und ich kann mir wirklich vorstellen, aber auch das ist jetzt gar keine steile These, dass der vielleicht, egal wohin es mit dem FC St. Pauli nach der Saison geht, hoffentlich bleiben sie irgendwie drin.
Der wechselt zum SC Freiburg.
Ja. Ja,
irgendwie so.
Ja, dass der auf jeden Fall in der ersten Liga bleibt, weil das ist echt ein geiler Kicker. Und dem fehlt natürlich dann auch noch die Abschlussstärke, definitiv, aber der hat genau diese Ansätze. Immer von außen nach innen ziehen, immer diese kleinen, schnellen Haken machen, immer mal wieder einen aussteigen lassen. Du weißt auch ganz genau, gegen Elias Saad gehst du auch im 16-Meter-Raum ganz vorsichtig zugange, weil sobald der einen Haken macht, fädelt der sofort ein, beziehungsweise hast du ihn sofort irgendwie am Fuß zu erwischen.
Abdullah Jan ist genauso.
Ist so ein Spieler, bei dem du ganz genau weißt, da liegt immer ein Elfmeter-Pfiff in der Luft, ne?
Ja, mag sein. Aber wir können, glaube ich, festhalten, sowohl Holstein Kiel als auch der FC St. Pauli sind am vierten Spieltag so allmählich angekommen im neuen sportlichen Umfeld in der Bundesliga. Ja. Und beide werden wahrscheinlich auch in der Lage sein, demnächst mal ein Spiel zu gewinnen. Ob es bereits am kommenden Spieltag ist, ich weiß nicht. St. Pauli spielt bei starken Freiburgern und Holstein Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Ne? Über die Frankfurter wolltest du auch noch reden.
Wenn wir das noch schaffen, gerne. Wollen wir uns auf jeden Fall verabreden? Oder du bist wahrscheinlich in jedem Fall im Stadion, ne? Also ich finde, wenn bei dir aus deiner Kult, komme ich jetzt gerade zu, wenn aus deiner Kultrunde, aus deiner St. Pauli-Kultrunde, wenn da noch eine Karte frei werden sollte, dann möchte ich, dass wir an dem jenen Freitag zusammen ans Millerntor gehen, um St. Pauli gegen Holstein Kiel zu gucken.
Ja, manchmal muss ich auch arbeiten. Also ich werde nicht alle 17 Heimspiele von St. Pauli sehen können. Das Spiel am Sonntag habe ich ja auch nicht gesehen. Ich war mit meinen Kindern alleine und bin ja von einem Negativerlebnis und Negativergebnis ausgegangen und habe es dann zu Hause verfolgt. Wir müssen auf jeden Fall noch über Marc-André ter Stegen sprechen, finde ich. Wir haben unsere Kultrubrik noch. Aber sag doch mal, was wolltest du über Eintracht Frankfurt loswerden? Das war ja dein Vorschlag in den zahlreichen WhatsApp-Nachrichten, die wir uns jeweils vor der Aufzeichnung einer Folge hin und her schicken.
Ich wollte auch nochmal über Werder Bremen sprechen. Vielleicht ist aber dieses 0-5 gegen die Bayern gar nicht so exemplarisch, wie man vielleicht jetzt denkt. Davor haben die Bremer ja auch ganz gute Ergebnisse eingefahren. Deswegen machen wir das vielleicht ja einfach mal in der kommenden Folge. Und über Frankfurt habe ich ja am Anfang der Saison gesagt, ja klar, auch so ein bisschen natürlich mit dem zwinkernden Auge. Ich wusste nicht mal ganz genau, wo man sie noch einbringen sollte.
Aber Papier lügt ja nicht.
Nein,
du hast auf unserem
Abschlusstabellen-Tipp
Frankfurt auf Rang 16 gesetzt.
Genau.
Normalerweise ist das ja in Stein gemeißelt, aber ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, die einmalige Möglichkeit, an diesem 24. September 2024 diese Prognose noch einmal zu überdenken.
Ich brauche das gar nicht zu überdenken. Ich kann ja einfach mal mir die aktuelle Saison anschauen, und du hast bei Eintracht Frankfurt einen Kader, der entweder genau in diese Richtung gehen kann, aber das habe ich auch in der ersten oder zweiten Folge gesagt, In die aktuell es auch gerade läuft. Damit will ich sagen, es funktioniert. Vor allen Dingen die jungen Spieler funktionieren. Ich glaube, Eintracht Frankfurt hat eine Mannschaft mit wahrscheinlich dem größten, ich würde sagen, mit dem größten Entwicklungspotenzial, vielleicht neben RB Leipzig in der ersten Liga. Damit will ich sagen, unfassbar viele Spieler, die sehr, sehr jung sind, die mit Amanda, mit Nathaniel Brown, die 21 Jahre alt sind. Collins ist dann natürlich noch dabei. Dann hast du irgendwie auch Neuzugänge wie Højlund und dann Hugo Larsen, der jetzt getroffen hat. Und daneben natürlich Spieler, die auf der einen Seite auch noch jung sind, auf der anderen Seite aber auch schon entsprechende Erfahrung mitbringen.
Damit Hugo Ekitike ist auch erst 22.
Genau, Ekitike. Ich spreche aber natürlich auch über Mamouche, der sehr, sehr stark aus den Startlöchern gekommen ist. Und das ist eben, oder natürlich über Ozun müssen wir auch selbstverständlich reden.
Can Ozun. Der spielt ja fast gar nicht.
Nee, aber der trotzdem ja auch zu den Spielern gehört, die ich angesprochen habe, die Matanovic mit das größte Potenzial haben, so in der ersten Liga sich noch weiter zu entwickeln. Und an der Seite derer hast du natürlich dann auch Erfahrung, wie in der Innenverteidigung Robin Koch, 28. Du hast im Mittelfeld natürlich jetzt noch einen Dahoud dazu geholt. Du hast einen Mario Götze, du hast einen Ansgar Knauf, der mit seinen 22 Jahren aber auch schon viel erlebt hat, unter anderem ja vorher bei Borussia Dortmund gespielt hat, in der Europa League mit am Start war. Und dass das jetzt so funktioniert, hätte ich den Frankfurtern erst einmal noch nicht zugetraut.
Ja, aber Moment, also findest du, dass das jetzt überraschende Ergebnisse waren? Frankfurt hat gegen Gladbach zu Hause gewonnen. Frankfurt hat in Wolfsburg gewonnen, hat Hoffenheim zu Hause geschlagen. Ja, und in Dortmund eben nicht gewonnen. Also Frankfurt hat 3 Siege geholt gegen Hoffenheim, Wolfsburg und Gladbach. Das ist jetzt, finde ich, erwartbar gewesen.
Ja, nö, so finde ich das eben nicht, weil dafür, finde ich, hast du eben relativ viele Spieler im Kader, die diese Erfahrung noch nicht mitbringen. Und ich finde, es kommt gereifter um die Ecke, als ich ihnen es zugetraut hätte. Und deshalb steht Eintracht Frankfurt momentan, glaube ich, auf dem 4. Platz in der Tabelle. Stimmt das?
Ja, ne? Hinter Bayern, Leverkusen und Freiburg.
Und noch etwas, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Kevin Trapp mit seinen 34 Jahren hat sich verletzt bei einem Abschlag in Wolfsburg. Und Kawa Santos, der 2 Meter groß ist und 21 Jahre jung ist, 1,96 Meter ist er, glaube ich, groß.
Brasilianer.
Der spielt so souverän und
muito bem,
so gut. Und auch eine oder mehrere Szenen, die mir im Kopf geblieben sind, zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach als 21-jähriger Torhüter, der jetzt gerade sein erstes Spiel von Beginn an macht, der regelmäßig Flanken aus 15, 16 Metern vom Tor aus runterpflückt. Das spricht halt für sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, dass er nicht auf der Linie bleibt, sondern Strafraumbeherrschung, eine seiner großen Stärken. Und das in Summe, muss ich schon sagen, hätte ich so Eintracht Frankfurt nicht zugetraut.
Okay, aber da wir gerade bei den Torhütern sind, ich will jetzt mal den Bogen spannen. Kevin Trapp wird ja Marc-André Ter Stegen jetzt nicht ersetzen können am 11. Oktober, wenn es in der Nations League in Bosnien-Herzegowina weitergeht.
Weil er selber verletzt ist, ne?
Genau, er selber verletzt. Ich will jetzt einmal mit dir klären, wer soll jetzt im deutschen Tor stehen? Erstmal ist es natürlich absolut bedauerlich und tragisch, dass Marc-André Ter Stegen sich in einem Spiel seines FC Barcelona die Patellasehne im rechten Knie gerissen hat. Ausfallzeit 8 Monate ungefähr. Die einzig positive Nachricht: 2025 findet kein großes Fußballturnier statt. Das findet ein Jahr später statt, die WM 2026. Da wird Ter Stegen spielen. Aber er ist ja gerade erst als Nachfolger von Manuel Neuer in Erscheinung getreten, ist gerade erst zur Nummer 1 der deutschen Fußballnationalmannschaft erklärt worden. Jetzt diese Verletzung, dass es bitter ist, ist ja völlig klar. Wer, und das könnt ihr gerne auch bei uns auf der Instagram-Seite beantworten, da haben wir eine entsprechende Frage gestellt: Wer soll denn jetzt Ter Stegen im deutschen Tor ersetzen?
Soll ich mal so einen kleinen Zwischenstand von draußen?
Gerne.
Wir müssen mal ganz kurz, wir schalten kurz rüber.
Zu unseren Außenreportern.
Ja, Reinhard Snacks Taktiktisch. Dort steht unsere Social-Media-Dame, die ganz kurz den aktuellen Zwischenstand unserer Umfrage vorliest.
Ich musste jetzt aber auch in so einer Damenstimme sprechen. Ich muss die Stimme so ein bisschen weiblicher gestalten.
Liebe Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, wir möchten gerne von Ihnen wissen, sag mal, weinst du oder ist es Ter Stegen? Gute Besserung von dieser Stelle. Wer soll denn jetzt das DFB-Tor hüten? A. Manuel Neuer. B. Timon Weiner. C. Bernd Leno. Oder Alexander Nübel.
Ja, also wir haben einen Zwischenstand. Die
warum,
erste
warum nicht Oliver Baumann?
Warum nicht Oliver Baumann? Weil das nicht mehr reinpasste. Dafür gibt es ja auf der Folgeseite noch die Möglichkeit, zum Beispiel für Oliver Baumann zu stimmen. Also es gibt einen Zwischenstand. 7% für Manuel Neuer. Timon Weiner überraschenderweise mit 40% vorne aktuell. Bernd Leno ebenfalls 7%. Alexander Nübel hat 47%. Weitere Vorschläge sind unter anderem Thomas Dehne, Sepp Maier und Zetterer. Ich glaube,
Oliver Baumann
ist nicht dabei.
Ist nicht dabei? Nee.
Oliver Baumann.
Dann ist mein Voting nicht angekommen. Ich habe ja auch mitgemacht.
Hast du auch mitgemacht?
Ich habe Oliver Baumann gesagt.
Aber es steht nicht drin, tatsächlich.
Komisch. Aber es ist
du
doch
logisch. Du bist auch nach wie vor geblockt von ihm.
Aber es wäre doch logisch. Oliver Baumann war die Nummer 3 beim letzten großen Fußballturnier hinter Neuer und Ter Stegen. Ja. Er war zuletzt die Nummer 2. Und wenn man jetzt die Nummer 1 weg-ixt, Ter Stegen fällt lange verletzt aus, dann müsste doch Oliver Baumann am 11. Oktober im Tor stehen, weil er ja als Nummer 2 dann der rechtmäßige Vertreter wäre. Noch dazu jemand, von dem Julian Nagelsmann viel hält. Er hat auch Baumann dem Kaderplatz gegeben für die EM und nicht Alexander Nübel. Außerdem war Nagelsmann Baumanns Trainer in Hoffenheim. Da ist er seit Jahren ein erfahrener, guter, überdurchschnittlich guter Bundesliga-Torhüter. Er hat noch kein Länderspiel gemacht. Es wäre die Möglichkeit, Baumann zum ersten Mal ins DFB-Tor zu stellen. Natürlich gehört Nübel aufgrund seines Alters die Zukunft, aber es wird Baumann sein. Oder Nübel, ich tippe auf Baumann und vielleicht kriegt Nübel demnächst ja auch nochmal ein Spiel. Aber eine Rückholaktion von Manuel Neuer macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Der hat ja auch freiwillig und auch wohl überlegt jetzt seine Nationalmannschaftskarriere beendet. So groß ist die Not ja auf der Torhüterposition auch nicht. Man kann doch Baumann da reinstellen oder eben Nübel. Nübel spielt Champions League mit dem VfB Stuttgart, wird sicherlich auch nochmal einen Entwicklungsschritt machen. Also ich bin Team Baumann. Und du?
Möchte ich gerne sagen, ich möchte vorher aber noch einmal ausholen und sagen, genauso wie es diese Geschichten gibt von Dennis Undav, von, wen hatten wir gerade eben noch, von Elias Saad oder auch von Maximilian Bayer, die vor 2 Jahren von Niklas Füllkrug, vor 2 Jahren noch in der zweiten Liga um den Aufstieg mitgespielt haben und jetzt plötzlich in der Fußballnationalmannschaft reüssieren, genauso ist es das komplette The Other Way Around bei Marc-André Ter Stegen, der gefühlt seit 20 Jahren darauf wartet, dass er mal eine Chance bekommt, beziehungsweise Chancen bekommt er ja. Aber es ist für die Fußballwelt klar, dass solange Manuel Neuer nicht selber abtritt, dass Manuel Neuer im DFB-Tor steht und du bist da der Spieler der Saison in Barcelona und spielst Weltklasse und alle feiern dich ab. Und jetzt hast du diese Möglichkeit. Jetzt hast du diese Möglichkeit, mit 32 dieses Erbe anzutreten.
Jetzt fängst du aber ganz vorne wieder an. Das hatten wir ja schon, dass das tragisch ist.
Ja, aber ich möchte...
Wer soll denn jetzt im Tor stehen?
Ich möchte das trotzdem aber einfach nochmal betonen, weil es ist ja so, du bist so ein bisschen so, du, wenn dein Lieblingskuscheltier, ne, wenn das irgendwann...
Ich guck so ein bisschen auf die Uhr.
Wenn dein Lieblingskuscheltier...
Und ich denke an unseren Stammhörer Albrecht, dem habe ich versprochen, dass wir zwischen 15 und 16 Uhr mit der Folge online sind, weil dann fährt er nach Hannover und will hier zuhören.
Wenn dein Lieblingskuscheltier irgendwann von so viel Knuddeln den Kopf verliert, dann gehst du in den nächsten Supermarkt und sagst, dann kaufe ich mir jetzt ein neues. Ne?
Nein, natürlich nicht.
Da muss man doch auch erstmal ganz kurz ein bisschen trauern, mein lieber Michael.
Und ja, das habe ich doch schon gemacht.
Ich als ehemaliger Torhüter von Eidertal Mäufsee und Fortuna Velsey muss sagen, also ich habe da so ein großes Herz. Mein Herz schlägt für Marc-André Ter Stegen.
Aber wir müssen doch vorwärts gewandt denken.
Stichwort Ter Stegen, jetzt gibt's die Antwort.
Wir sind auch als Problemlöser gefragt. Unsere Meinung wird auch in die Entscheidung des Bundestrainers einfließen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr unsicher.
Deswegen würde ich sagen, da wir momentan nicht die Torhüter haben, wie wir sie vor 2, 3 Jahren noch hatten, die alle so 24 bis 26 sind.
Baumann ist 34. 465 Bundesligaspiele.
Genau, deswegen, das wollte ich ja gerade sagen. Aber deswegen würde ich sagen, ich sage etwas Unkonventionelles, und zwar würde ich die ganze Debatte so ein bisschen raushalten und vielleicht, wenn zwei sich streiten, freut sich Stefan Ortega sagen.
Gut.
Und zwar, weil
aber spielt er gerade bei Man City?
Nee, ne? Ja, Man City spielt ja sehr, sehr viele Wettbewerbe, wie wir wissen. Die spielen ja den FA Cup, die spielen ja die Liga, die spielen ja noch den zweiten Cup. Sie spielen logischerweise auch noch Champions League. Und da kommt er ja in aller Regelmäßigkeit zum Einsatz. Und ich glaube, das wäre quasi so ein bisschen ein Ausgelagerter. Also das ist halt vielleicht jemand, der nicht so zu dem eigentlichen Stamm im DFB gehört.
Er war noch nie dabei.
Nee, genau. Der gehört nicht zum eigentlichen Stamm im DFB, sondern auch uneigentlich. Er gehört nicht zum Stamm im DFB. Aber ist jemand, der immer mal wieder im Gespräch war und der vielleicht unter all denjenigen, die vielleicht ohnehin dabei wären, im Hinblick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada, dass er jemand wäre, der, ja wie gesagt, nicht so diese Hierarchie in dem dann wahrscheinlichen Kader angreifen würde. Deswegen würde ich sagen, Stefan Ortega.
Aber jetzt mal die menschliche Komponente. Als Oliver Baumann müsstest du doch dann deine Sporttasche nehmen und sagen, ich beende meine Nationalmannschaftskarriere mit 0 Länderspielen. Der war die Nummer 3, ist jetzt die Nummer 2. Und wenn er jetzt nicht spielt und ein Torhüter, der noch nie im Dunstkreis der Nationalmannschaft aufgetaucht war, wie Stefan Ortega plötzlich zum Kader gehören würde, was wäre das für ein Zeichen? Also du musst doch Leute in den Kader berufen, wenn du ihnen auch zutraust, dass sie im Notfall aushelfen können. Also jeder, der im Kader ist, muss doch vom Bundestrainer das Vertrauen ausgesprochen bekommen, dass er auch sein Mann steht. In dem Fall kann man es ja so sagen, der Torhüter steht sein Mann, wenn er gebraucht wird. Baumann wird jetzt gebraucht und jetzt kannst du doch nicht mit Ortega um die Ecke kommen. Es ist aus sportlichen Gründen erklärbar, aber jetzt wäre doch normalerweise der zweite Mann der erste Mann oder meinetwegen auch Nübel. Auch dann wäre Baumann zu Recht enttäuscht. Aber wenn du jetzt mit einem, der noch gar nicht dort aufgetaucht ist im DFB-Team, um die Ecke kommst, dann hättest du doch das wäre doch eine völlig absurde Situation. Und dann wäre Baumann zu Recht menschlich enttäuscht von Nagelsmann.
Ja, das stimmt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich Julian Nagelsmann auch immer dafür gelobt worden, dass er nach dem Leistungsprinzip aufstellt.
Aber Baumann ist doch gut.
Ja, genau, der ist natürlich gut, aber ich glaube, wir können jetzt nicht so sehr beurteilen.
Ich komme jetzt mit dem Kicker-Notendurchschnitt. Ich bin Team Baumann, ich will jetzt alles dafür tun. Pass mal auf. Kickernote 3 im Durchschnitt. Okay, da gibt es noch Steigerungspotenzial auf jeden Fall.
Ja, damit will ich einfach nur sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie diese bisherige Saison von Bernd Leno beim FC Fulham verlaufen ist. Auch da muss man einfach sagen, wenn wir nach dem Leistungsprinzip aufstellen, und das ist ja genau das ganz große Credo von Julian Nagelsmann, dann du hast natürlich recht, aber wenn es vielleicht um die menschliche und wer es verdient gehabt hätte und dann wer in den letzten Jahren hat und dann hättest du auch von Anfang an vielleicht auf Can, Brandt und Hummels setzen müssen in der Nationalmannschaft, hat er auch nicht getan, sondern hat nach dem Leistungsprinzip den Kader nominiert. Und wenn du dir jetzt die angebrochene Saison anschaust, dann möglicherweise hat Alexander Nübel mit dem Schwung des VfB Stuttgart noch mehr Argumente auf seiner Seite. Wie gesagt, Bernd Leno spielt
Champions League im Gegensatz zu Baumann, ja, gebe ich dir recht. Bernd Leno hat 5 Spiele gemacht für den FC Fulham, 16 Paraden, 90 Minuten pro Gegentor. Quelle kicker.de, Bernd Leno auch 32 Jahre.
Was ist das für ein Notenschnitt?
Das wird hier nicht angezeigt. Da werden die Premier League-Spiele offenbar nicht benotet. Der Kicker hat da keine Auslandskorrespondenten. Wir ja auch nicht.
Ja, also von daher, ne, also wie gesagt, wenn Julian Nagelsmann sich selbst folgt, glaube ich, dann ist es nicht unbedingt Oliver Baumann, wenn er sagt, so, ich will jetzt hier keine großen weiteren Themen aufmachen hinter dem Rücken Ter Stegens, dann wäre wahrscheinlich das smootheste, das eleganteste zu sagen, dann nehme ich einen, der jetzt sowieso länger dabei ist. Baumann über 400 Bundesligaspiele, ja, hat sich das sicherlich auch verdient. Könnte aber natürlich auch jemanden ganz Junges mit reinnehmen.
Jonas Urbich, Noah Atubolu, die U21-Nationaltorhüter.
Atubolu, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen overrated, wie man so schön sagt. Also auch noch jung, aber auch overrated. Hat in der vergangenen Saison sehr viele Fehler gemacht, dass viele schon dachten, es würde Finn Dahm im Tor stehen. Aber es war tatsächlich Atubolu.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die beiden es werden, weil es ja eine Hierarchie gibt auf der Torhüterposition und demzufolge müssten Oliver Baumann und Alexander Nübel aufrücken.
Würdest du Thomas Dehne ausschließen?
Thomas Dehne würde ich ausschließen und Sven Ulreich würde ich auch ausschließen, an den ich jetzt gerade spontan denken muss.
Bei Ulreich wäre wiederum so eine Geschichte, das wäre quasi auch so eine Oliver Baumann-Variante, außer dass Ulreich natürlich deutlich weniger Spielpraxis hat, ne?
Ja, er hat jetzt neulich gespielt gegen Bremen und hat nicht einen Schuss aufs Tor bekommen. Also Werder Bremen ohne einen einzigen Torschuss innerhalb von 90 Minuten. Ich weiß nicht, ob es so etwas in der Fußball-Bundesliga-Geschichte jemals gegeben hat. Da werden ja seit 1992 die Daten aufgezeichnet und erhoben. Da müssen wir jetzt unsere Rechercheredaktion einmal in die Spur schicken. Die Auflösung, die gibt es dann auf unserer Instagram-Seite. Da beteiligt euch bitte gerne an der Umfrage. Wer soll nach der Verletzung von Marc-André Ter Stegen im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft stehen? So, wir gehen in die Verlängerung. Ihr kriegt heute für euer Geld mehr Anstoß, mehr Content, weil, wir können ja mal kurz abstimmen, sollen wir die Kultrubrik noch machen? Ja, okay, ich habe keine Gegenstimmen gehört. Wir machen die Kultrubrik und zwar jetzt.
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Geil.
Da sind wir wieder.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ich fange jetzt mal an. Du musst folgenden Reim komplettieren. Willst du Holstein oben sehen?
Musst du die Tabelle drehen?
Wir schauen auf die ewige Tabelle.
Der Fußball-Bundesliga.
Der Fußball-Bundesliga.
Kiel ist letzter.
Kiel ist letzter. Aber wir schauen in die Top 10. N. Ganz vorne steht der FC Bayern München mit 4079 Punkten, gefolgt von Borussia Dortmund und Werder Bremen. Aber wir schauen jetzt auf die Vereine, die die wenigsten Punkte haben. Ich möchte mit dir die Top 10 der Mannschaften aufzählen, die die wenigsten Punkte haben. Du hast Holstein-Kiel erwähnt. Holstein-Kiel hat wie viele Punkte?
Ein.
Richtig. Holstein Kiel hat in der langen Geschichte der Fußball-Bundesliga einen Punkt geholt. Wer folgt hinter Holstein Kiel?
Tasmania Berlin.
Auf Rang 2. Das ist richtig. Mit wie vielen Punkten?
Damals gab es ja noch nicht die 3-Punkte-Regel.
Umgerechnet?
8?
10.
10.
Dahinter folgt eine Mannschaft, die es so nicht mehr im Profifußball gibt.
RB Leipzig. Ach, schade, gibt es ja noch. Blau-Weiß 90 Berlin?
Leipzig war schon gar nicht so schlecht.
Ah, VfB Leipzig?
Nee.
Hä? Jetzt komm nicht mit Lok Leipzig.
Doch.
Aber Lok Leipzig hat nie in der Bundesliga gespielt.
FC Lok Leipzig wird auf jeden Fall hier mit reingezählt.
Nein, Lok Leipzig hat nie in der Bundesliga gespielt. Der VfB Leipzig hat in den 90er Jahren mit dem damals noch aktiven Dieter Hecking als Spieler in der Bundesliga gespielt.
Die ewige Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga von der Saison 1963-64 bis zur Saison
24. Lok Leipzig hat nie in der Bundesliga gespielt. Dann such dir eine zuverlässige Quelle aus. Lok Leipzig hat nie in der Bundesliga gespielt. Der VfB Leipzig hat in der Bundesliga gespielt.
Zählt denn vielleicht der Osten mit rein?
Ja, aber Lok Leipzig ist ja ein erfolgreicher Verein in der DDR-Oberliga gewesen. Da müsste Lok Leipzig dann...
Aber warum lügt mich denn Statista jetzt sehr an?
Weil das eine Drecksquelle ist. Es kann nur der VfB Leipzig gemeint sein. Geh mal auf kicker.de.
Kicker.de.
Aber ich muss
du immer mit deinem kicker.de.
Ich muss doch jetzt nicht
ja, nur weil du Sebastian Wolf persönlich kennst, weil der dich grüßt. Der große Sebastian Wolf. Ich kenne ihn auch. Das ist auch ein sehr netter Kollege.
Ja, ist er auch.
Ja, ist
aber,
er auch.
Aber,
ich höre immer nur kicker.de. Den ganzen Tag höre ich immer nur kicker.de.
Aber wir wollen auch, dass das Spiel auch einen Nutzwert hat, dass die Lieben da draußen, unsere Zuhörenden, auch mitraten können. Und wenn du jetzt hier mit Lok Leipzig kommst und ich dir sage, Lok Leipzig hat nie in der Fußball-Bundesliga gespielt, dann habe ich recht. So, und jetzt haben wir eine Situation, in der es weder vor noch zurückgeht. Die kennen einige Menschen beim Ausparken hier in Hamburg. Das ist auch manchmal nicht so einfach.
Hat Blau-Weiß Berlin denn mal in der Bundesliga gespielt?
Blau-Weiß 90 Berlin hat in der Bundesliga gespielt. Damals mit Karl-Heinz Riedle,
sehr
bevor
gut.
er zu Werder Bremen wechselte. Gut.
Dann stimmt das ja vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von Statista. Schade, dass ihr Michael Augustin so anlügt. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das zustande kommt. Das werde ich recherchieren. Dann schauen wir auf den nächsten Platz hinter Blau-Weiß Berlin. Wer könnte das sein? Spielt momentan wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga, kann ich sagen.
Wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga?
Ja.
Wieder?
Ja.
SSV Ulm.
Nee, es ist ein Gründungsmitglied gewesen.
Preußen Münster.
Ja, die Antwort ist richtig. Preußen Münster hat ja auch nie in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt.
Doch, in der ersten Saison.
Okay, dann schauen wir mal.
Also 3-0 gewonnen jetzt beim Jahn.
Das stimmt. Das war der, was war das?
Das war der Jahnsinn.
Genau, 30 Punkte für Preußen-Münster. Glaubst du, da kommen irgendwann nochmal welche dazu? Das ist schwierig. Also lange, ja. Die kriegen jetzt auch ein neues Stadion, ne?
Das dauert aber,
glaube ich. Hexenkesselchen. Dann schauen wir auf eine Mannschaft, die hinter Preußen-Münster kommt. 1, 2, 3, 4, 5 auf Platz 6 sozusagen, wenn du die Tabelle drehst. Sie kommt aus dem Westen der Republik. Münster ja auch, aber noch westlicher, noch südlicher als Münster.
Noch südlicher als Münster. Das sind so viele Vereine. Rot-Weiß-Oberhausen ist es nicht, die waren länger dabei. Aber das südlicher als Münster wäre Oberhausen ja. So gesehen hätte ich recht.
Ich glaube, Lorenz Günther Köstner war da mal Trainer.
Die Spielvereinigung Unterhaching? Nein, die war mehr als ein Jahr dabei. Nee, ich stehe auf dem Schlauch, ich brauche einen Tipp.
Kommt aus der Kölner Ecke.
Ach, Fortuna.
Ja,
Fortuna Köln, ja.
33 Punkte. Dahinter hast du schon genannt, Dragan Ciculia, Triculia. Spielte da einst?
Habe ich Rot-Weiß-Oberhausen genannt?
Aber nee. Die Spatzen?
Ach, den SSV Ulm.
SSV Ulm?
Ja, genau, mit Thomas Tuchel damals auch.
35 Punkte. Dahinter Janus 39
Skandal.
Punkte.
Skandal! 4 Platzverweise für eine dieselbe Mannschaft, für Ulm damals. 99-2000.
Hinter Ulm kommt ein gewisser Henry Kissinger, ist ein großer Fan.
Die Spielvereinigung Greuther Fürth.
Mit 39 Punkten.
Dann haben und die waren ja zwei Saisons dabei. Jetzt müsste demnächst der SC Paderborn kommen, vermutlich.
Nee, dahinter kommt erst einmal, also Paderborn kommt später, aber erst einmal kommt ein Verein, der aktuell auch in der Bundesliga spielt.
Der 1. FC Heidenheim.
Die Antwort ist richtig. Dahinter kommt jetzt noch eine Mannschaft, für die unter anderem in der großen, als sie so ein bisschen in Kauflaune waren, in der großen Zeit, vor allen Dingen in der zweiten Liga, damals Jan Suchoparek spielte und Sergej Kirjakov. Die kam auch aus
Tennis Borussia Berlin.
Die Antwort ist richtig. Tennis Borussia Berlin. Danach Paderborn. Aber dann haben wir sie auch schon. Weißt du ungefähr, wie viele Punkte der FC St. Pauli geholt hat in der ewigen...
Nee, weiß ich nicht. St. Pauli war ja in den 70ern in der ersten Fußball-Bundesliga. Außerdem...
Mehr oder weniger als 300 Punkte?
Weniger. Deutlich weniger.
Mehr oder weniger als 150 Punkte?
Weniger.
Sie haben 251 Punkte.
Oh!
56 Punkte geholt. 256 Punkte.
Ist der da gegen Leipzig schon mit...
Genau, das ist damit eingerechnet. Okay, ja. Gut. Den habe ich damit eingepreist.
Jetzt komme ich zu einem Verein.
Zu Lok Leipzig?
Nein, in meinem Quiz, der steht in dieser Tabelle viel weiter oben. Es geht um den FC Schalke 04.
Oh.
Karel Geratz ist nicht mehr Trainer. 33 Trainer haben in diesem Jahrtausend auf der Bank von Schalke 04 gesessen. Nur Mirko Slomka hat 2 komplette Spielzeiten durchgehalten. Ich spiele mit dir das Spiel Königsblau oder nur der HSV? Nein, das heißt natürlich nicht so. Aber ich zähle dir 11 Trainernamen auf und du sollst mir sagen, waren diese Herren in diesem Jahrtausend von 2000 bis 2024 Trainer bei S04 oder waren sie es nicht?
Okay.
Es geht los mit Manuel Baum.
Das habe selbst ich verstanden. Manuel Baum ist richtig.
Genau, er war ab September 2020 79 Tage Trainer von Schalke 04. Ja. Markus Weinzierl.
Mein lieber Markus Weinzierl. Der war natürlich bei Augsburg Trainer. Also war er in jedem Fall... War er in jedem Fall bei Schalke, aber kann theoretisch auch sein, dass du jetzt Schalke-Trainer hast, die davor, oder kann es auch sein, dass er gar nicht bei Schalke war?
Genau, es kann auch sein, dass er gar nicht bei Schalke war.
Markus Weinzierl, Markus Weinzierl.
Soll ich dich erlösen? Nein. Soll ich dir helfen?
Nein,
also helfen ist in dem Fall schwierig. Es gibt nur ein Ja oder Nein.
Man darf auch mal ganz kurz überlegen. Und zwar, Markus Weinzierl war Trainer auf Schalke.
Richtig, und zwar ab Juli 2016 für 364 Tage.
Ja.
Bruno Labbadia.
War nicht Trainer auf Schalke.
Richtig. Nevio Scala.
Auch nicht.
Richtig. Ein Jahr Borussia Dortmund. 97-98. Oliver Reck.
Kam, glaube ich, von Juventus Turin, ne? Oliver Reck, ja, wenn ich jetzt sage ja, dann sagst du, nee, er war nur Interimstrainer. Und wenn ja, ich sage nein,
alles,
dann
ist alles, alles okay. Zählt. Oliver Trainer Reck, ist Trainer.
Ja, ja.
23 Tage ja. Ab Dezember 2005. Frank Neubart.
Frank Neubart war auch Trainer... Auf Schalke.
Richtig. Und zwar ab Juli 2002 für insgesamt 267 Tage.
Mr. Europacup war auch mal in Kiel.
Ja. Jens Keller.
Jens Keller war immer auf Schalke. Immer wenn du ihn gerade entlassen wolltest, hat er erstmal wieder 6 Spiele in Folge gewonnen.
Ja, er war sehr lange da sogar. Ja. 660 Tage ab Dezember 2012. Gerd-Jan Verbeek.
Gerd-Jan Verbeek war beim VfL Bochum, aber ich glaube nicht auf Schalke.
Stimmt, er war von 2015 bis 2017 beim VfL Bochum, bei deinem neuen Lieblingsverein und 2013-14 beim 1. FC Nürnberg. Peter Neururer.
Peter Neururer. Peter Neururer war ja natürlich immer in Bochum, aber auf Schalke.
Wenn er nicht in Köln war.
Ja. Ja, auf Schalke war er nicht, oder?
Doch, aber es stimmt trotzdem nicht, weil wir suchen ja Schalke-Trainer aus diesem Jahrtausend. Er war 1989-90 Trainer bei Schalke.
Ah, die Geschichte. Ja, okay.
So, und der letzte Name, Boris Schommers.
Boris Schommers war in Braunschweig Trainer, aber nicht auf Schalke.
Das eine stimmt, er war nicht Trainer auf Schalke, er war nicht in Braunschweig Trainer, er war Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, beim 1. FC Nürnberg und zuletzt in der Abstiegssaison von der dritten in die Regionalliga beim MSV Duisburg.
Okay.
Das war mein Quiz, Königsblau oder nur der HSV? Das mit dem HSV habe ich nur gesagt, weil es sich auf Königsblau reimt. Ne? Ich hatte erst überlegt, ob ich das mit ehemaligen HSV-Trainern mache, aber das wäre zu einfach gewesen. Bert van Marwijk, wenn ich den Namen genannt hätte, was hättest du gesagt? Der schwebt dir mehr vor?
Ja, der wurde entlassen nach dem 1:4 gegen Braunschweig.
Ja, aber war der mal Trainer bei Schalke?
Bert van Marwijk nicht.
Nee, aber bei Dortmund. Genau. Ja. So, was haben wir noch mit Blick auf die Uhr? Oha, wir sind weit in der Nacht. Gleich kommt Boniface. Gleich macht Leverkusen das Siegtor.
Ja.
Ich habe noch einen Song für unsere Liste, die so heißt wie dieser Podcast.
Die Anschluss-Playlist?
Die Anschluss-Playlist, die ihr bei Spotify findet. In Anlehnung an Schalke 04 habe ich mich für den Song entschieden, der Nummer 1 war, als Schalke Meister der Herzen wurde. Das war am 19. Mai 2001, der 4-Minuten-Meister Schalke 04. Damals war die Nummer 1 Butterfly von Crazy Town. Das ist mein Beitrag für unsere kleine Hitliste.
Come, come, my lady, you're my butterfly.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob es schon drauf ist. Ich hoffe nicht. Pack mal Back on 74 rauf von Jungle.
Ist, glaube ich, noch nicht drauf, weil ich höre die Liste regelmäßig
rauf und runter.
Wenn ich von Hamburg mal wieder nach Tadschikistan fahre, weil so lange reicht die Musik, um diese Fahrt im Auto ohne eine andere Playlist zu bewältigen. Das war jetzt ein sehr komplizierter Satz. Ich glaube, wir sind leer geredet.
Noch eine Frage. Wo bist du am Wochenende?
Oh, danke für die Frage.
Ja, gerne.
Ich bin bei unseren Wölfen. VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Ich werde Mio, Undav, Leveling und wie sie alle heißen, live im Stadion sehen am Samstag. Und Sonntag bin ich dann aber nicht fürs Radio, sondern mache da wieder die Interviews in der zweiten Liga. Bei Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg. Ich werde wahrscheinlich mit Miroslav Klose sprechen. Welche Frage soll ich Miroslav Klose stellen? Herr Klose, warum haben Sie eigentlich kein Salto gemacht, als Ihre Mannschaft das 1:3 erzielt hat? Das wäre doch eine gute Einstiegsfrage, oder?
Ja. Herr Klose, wie tief ist das Wasser, würde ich ihn fragen.
Oder reicht der Platz in der Coachingzone aus, um einen Salto zu machen? Ich habe irgendwie den Salto. Ich bringe immer den Salto mit Miroslav Klose in Verbindung. Der war auch mal Nationalspieler, ne?
Ist der Rekordtorschütze der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Hat der nicht auch mal einen wichtigen Pokal gewonnen? Vor gar nicht allzu langer Zeit?
Wo hat eigentlich die Nachwuchsabteilung des Deutschen Fußballbundes geschlafen? Oder wo war sie eigentlich, als Kenan Yildiz reüssierte? Kenan Yildiz kommt aus Regensburg.
Hat für die Bayern gespielt.
Unfassbar geiles Tor für Juventus Turin geschossen. Ist 19 Jahre jung. Ein unfassbar geiler
Fußballer. Hat ja auch ein Tor geschossen, als die Türken im November gegen Deutschland gewannen. Und da haben ja haben sich alle Experten genau die Frage gestellt. Aber das Problem hast du vielleicht auch bei Ibrahim Maza. Ibrahim Maza ist ja der Rising Star bei Hertha BSC und der hat sich jetzt entschieden, für Algerien zu spielen. Ja. Also, ja, das kann immer mal passieren. Ne?
Ich sage immer, Maza selber wissen.
Ja. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.